SWR 2 Forum.
Heute zum Thema App statt Arzt. Was kann digitale Medizin? Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Es ist eine Zukunft, die angesichts der analogen Gegenwart in vielen Gesundheitsämtern, Stichwort Faxgerät, nur schwer vorstellbar scheint. Online-Sprechstunde vor dem Bildschirm, Blutdruck messen zu Hause auf dem Smartphone, Krebsvorsorge mit Hilfe einer App. Es gibt Fachleute, die sagen, die Medizin steckt mitten in einer digitalen Revolution. Doch die Verheißungen der künstlichen Intelligenz spalten die deutsche Ärzteschaft. Niedrige Kosten, bessere Behandlungsmöglichkeiten, vor allem für Menschen auf dem Land, das versprechen sich die einen. Andere wiederum sehen vor allem die Risiken, fürchten mehr Bürokratie, mehr Überwachung und weniger Zeit für die Patienten. Stoff genug also, um in diesem SWR2-Forum zu fragen, was kann und was soll die digitale Medizin heute und in Zukunft leisten und wie verändert sie den Arztberuf? Meine Gäste sind Dr. Markus Müschenich, er ist Kinderarzt, Digitalunternehmer und Vorstand im Bundesverband Internetmedizin in Berlin, die Medizinethikerin Sabine Saloch, Professorin an der Medizinischen Hochschule in Hannover und Martin U. Müller, studierter Mediziner und Fachredakteur für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in Hamburg. Herr Müller, die Corona-Krise hat gezeigt, dass Deutschland in vielen Bereichen noch längst nicht so umfassend digitalisiert ist wie andere Länder, in der öffentlichen Verwaltung, in der Bildung, aber eben auch im Gesundheitswesen. Was haben Sie beobachtet jetzt in den Kliniken, in den Praxen? Ist die Pandemie hierzulande zu einer Art Digitalisierungstreiber geworden?
Ja und nein. Zunächst mal hat sie schonungslos offengelegt, was noch nicht digital läuft. Meine absolute Lieblingsgeschichte ist, dass es ein Gesundheitsamt gibt oder gab, das die Corona-Meldungen per Fax erhalten hat. Das ist noch nicht so ungewöhnlich. Aber zunächst sind diese gewogen worden, um ungefähr abschätzen zu können, wie viele es sein könnten. Weil man ja ungefähr weiß, wie viel ein Blatt Papier wiegt. Und dann konnte man schon mal, bevor jemand sich das genauer angeschaut hat, sagen, wie viele es sein können. Das ist Deutschland im Jahr 2020 gewesen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch erlebt, wie Corona als Beschleuniger gewirkt hat, dass Bedenken, die vorher da waren, nicht mehr ganz so starkes Gewicht hatten.
Was für Bedenken?
Natürlich haben wir in Deutschland, wenn es um Digitalisierung geht, immer wieder den Datenschutz vor Augen. Aber ein paar Dinge haben Sie auch schon in Ihrer Anmoderation genannt, dass nicht jeder ganz grundsätzlich begeistert ist von digitaler Medizin. Und ich will nicht sagen, dass diese Sachen jetzt weg sind, aber man hat einfach mal ausprobiert. Man hat gesehen, okay, es funktioniert und das Gesundheitssystem geht nicht unter. Es gab viele, viele Tüfteleien, es ging vieles schneller. Aber wir haben auch gesehen, wie wir auch ernsthaft mit Digitalisierung Menschen helfen können. Zum Beispiel kann ich sogar eine Intensivstation digital aus der Ferne betreiben, mehrere hundert Kilometer entfernt.
Frau Saloch, Videochat statt Praxisbesuch jetzt in Pandemiezeiten, ist diese kontaktlose Behandlung für viele Menschen eine willkommene Alternative. Die Nachfrage nach Online-Sprechstunden ist in den vergangenen Monaten massiv gestiegen, bei den größten Anbietern zum Teil um mehrere 100%. Was meinen Sie, ist dieser Online-Boom auch vorbei, wenn das Coronavirus besiegt ist?
Ich würde mich Herrn Müller durchaus anschließen, dass die Corona-Pandemie vielleicht an einigen Stellen unsere Einstellung zu den digitalen Technologien geändert hat. Wir waren teilweise gezwungen, digitale Lösungen anzuwenden, erstmals anzuwenden, die wir im Vorfeld noch nicht eingesetzt haben oder noch nicht in diesem Umfang eingesetzt haben. Sie sprachen von der Telemedizin. Ich selbst war an einigen Stellen durchaus begeistert auch von digitalen Lösungen, die ich kennengelernt habe in der Pandemie, die in relativ kurzer Zeit aufgesetzt werden konnten, relativ gut funktioniert haben. Wir wissen, dass an anderer Stelle die digitalen Lösungen nicht suffizient funktioniert haben in der Pandemie. Trotzdem haben sie uns, glaube ich, ganz, ganz entscheidend geholfen, die Situation bis heute so zu meistern, wie es in Deutschland gelungen ist.
Was hat besonders gut funktioniert?
Die Nachverfolgungs-Apps haben einen gewissen Effekt, gewisse Vorteile gehabt. Es gibt andere kleinere Beispiele. Ich selbst hatte zum Beispiel hier an der Medizinischen Hochschule Hannover mit einem System zu tun, über das der Betriebsarzt die Impfungen geregelt hat, der Mitarbeitenden hier an der Medizinischen Hochschule, und war relativ begeistert, dass alle wichtigen Funktionen beinhaltet waren, dass man dadurch das Ganze hier an der Hochschule schnell und effektiv für alle auf die Beine stellen konnte.
Und was würden Sie sagen, wie nachhaltig ist diese Entwicklung? Darauf zielte meine Frage ja auch ab.
Das fällt mir relativ schwer zu sagen, weil ja jetzt digitale Lösungen gefunden werden mussten, die spezifisch für die Anforderungen der Pandemie waren. Die Pandemie ist ein Public Health Großereignis, wie wir es zum Glück nicht so häufig haben, das ganz spezifische Anforderungen auch stellt, sodass man jetzt immer überlegen muss, ob die Lösungen, die gefunden wurden, auf die reguläre Versorgung, auf die Gesundheitsherausforderungen, mit denen wir es normalerweise zu tun haben, übertragen werden können. Ich glaube, das muss sich einfach noch zeigen.
Herr Mischenich, Ärztinnen und Ärzte, die Online-Sprechstunden anbieten, die sind nach wie vor in der Minderheit. Wir wurden von Herrn Müller jetzt auch schon in die hohe Kunst des Papierwiegens eingeführt. Gerade einmal jeder 20. Praxisarzt schreibt überwiegend Mails, eigentlich dann doch lieber Telefon oder eben sogar noch der gute alte Postbrief. Digitale Aufbruchsstimmung klingt anders, oder?
Klingt tatsächlich anders. Aber ich glaube, wenn man die digitale Medizin ein bisschen systematischer betrachtet, muss man sagen, was ist eigentlich gute Medizin? Und gute Medizin ist gute Information und Kommunikation. Und insofern gibt es eigentlich überhaupt kein Argument, dass digital irgendwie böse oder schlecht sein kann. Weil ich glaube, die digitale Welt hat, das sehen wir überall, das Thema Information und Kommunikation deutlich verbessert. Also mit anderen Worten, wenn wir gute Medizin wollen, und das haben wir Mediziner irgendwann mal auch in unserem hippokratischen Eid geschworen, dann müssen wir digital sein. Also null Verständnis, wenn Mediziner sagen, digital ist schlecht. Und die Online-Sprechstunde in der Praxis nicht das Lieblingsthema ist, liegt daran, dass der Arzt ohnehin nur 5 Minuten Zeit hat für jeden Patient und, sagen wir so, überhaupt keine Zeit und wahrscheinlich auch keine Lust hat, sich dann noch vor den Rechner zu setzen. Also wahrscheinlich ist das Thema Online-Sprechstunden in der normalen Arztpraxis sowieso falsch allokiert. Das gehört in telemedizinische Zentren, in, sagen wir mal, Arztpraxen, die nur Telemedizin machen und nicht so nebenher in die Arztpraxis unseres Hausarztes.
Also auf die Online-Sprechstunden kommen wir gleich auch noch mal zu sprechen. Mich würde trotzdem noch mal interessieren, wie erklären Sie sich denn diese großen Bedenken nach wie vor? Deutschlands Ärztinnen und Ärzte scheinen da gespalten, wenn es darum geht, digitale Technologien überhaupt einzusetzen. Das konnte man auch ganz gut sehen vergangene Woche bei den Reden auf dem Deutschen Ärztetag. Das war ein steter Wechsel zwischen Für und Wider. Und dazu passt auch das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Die große Mehrheit der Klinikärzte, 86%, sehen in der digitalen Medizin vor allem eine Chance. Von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in den Praxen sind es deutlich weniger, nur knapp die Hälfte. Warum trauen da die Praxisärzte den digitalen Versprechen offensichtlich so viel weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken?
Na gut, die digitale Welt ist für die Ärzte in der Praxis und für viele Ärzte einfach hochgefährlich. Also erstmal ist die digitale Welt eine narzisstische Kränkung, weil plötzlich eine App mehr weiß als ich. Also ein Arzt weiß so viel, wie er in den letzten Jahren gelernt hat, im Studium und in seiner Facharztausbildung und seiner Berufserfahrung. Eine App, die mit künstlicher Intelligenz gespeist ist, weiß wahrscheinlich 10.000 bis 15.000 Mal so viel. Also wenn ich jetzt einen Patienten frage, möchten Sie gerne 20 Jahre Berufserfahrung eines Arztes nutzen, wenn Sie eine Erkrankung haben, die vielleicht etwas seltener ist und die nicht jeder behandeln kann. Oder Sie fragen den Patienten 20 Jahre Arzt physisch vor Ihnen oder möchten Sie vielleicht 2000 Arztjahre in Form einer App haben, dann wird wahrscheinlich eine ganze Reihe von Patienten sagen, 20.000 Arztjahre ist vielleicht besser als 20 Berufsjahre. Mit anderen Worten, das ist schon mal gefährlich. Da ist irgendwas, was mit dem ich im Wettbewerb stehe, aber ich habe keine Chance, gegen 20.000 Arztjahre anzukämpfen. Das Zweite ist, und das hören wir immer wieder, wenn die Ärzte sagen, naja gut, also der Patient möchte in den Arm genommen werden, der möchte seine Tränen getrocknet bekommen und möchte eine freundliche Ansprache haben. Da lauert dann die zweite Gefahr, weil Tränen trocknen in den Arm nehmen, das hat nichts mit einer ärztlichen Approbation zu tun. Das kann, ich sag mal, wahrscheinlich jede Krankenschwester und möglicherweise auch jede Pflegehelferin, wenn sie denn so eine künstliche intelligenzgesteuerte App oder Anwendung vor sich hat. Also mit anderen Worten, für Ärzte ist das Thema digital richtig gefährlich, wenn man sich nicht dem hippokratischen Eid annähert und sagt, ich möchte gute Medizin haben. Also insofern vollstes Verständnis, dass meine Kollegen erstmal Angst haben, mehr oder weniger offen zugegeben.
Eine narzisstische Kränkung wird da ganz gerne bleiben. Herr Müller, als eine der Hauptursachen für digitale Bedenken bei den Ärzten, sehen Sie das ähnlich? Beobachten Sie das auch?
Ganz tolles Bild von Markus Mischenich. Kann ich nur zustimmen. Es ist natürlich schwer greifbar. Wir erleben das ja auch in anderen Feldern, dass künstliche Intelligenz ein Kraftwerk steuern kann, dass sie einen Zug fahren kann, auch theoretisch schon ein Flugzeug fliegen kann. Und sogar wir Journalisten spüren das, künstliche Intelligenz Intelligenzen können auch Texte schreiben und die sind auch gar nicht so schlecht und das wird auch besser werden. Und der Hebel für digitale Medizin wird dieser Tipping Point werden, nämlich digitale Medizin muss nicht nur gleich gut sein, sie muss besser sein, um gegen den Menschen bestehen zu können. Und dieser Schritt, der könnte ziemlich greifbar sein. Und das dämmert jetzt den ersten Menschen. Ich spüre da auch eine Veränderung. So noch vor 10 Jahren war es eher so Arme verschränkt vor der Brust. Das betrifft mich nicht mehr in meinem Berufsleben. Damit muss ich mich gar nicht weiter beschäftigen. Mittlerweile haben aber einige schon erkannt, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade ein Medizinstudium beendet hätte, könnte es sein, dass ich so nicht mehr in Rente gehe, wie so ein klassisches Arztbild bisher ausgesehen hat. Man könnte ganz provokant sagen, muss der Mediziner der Zukunft noch Arzt sein?
Ich glaube, es geht hier nicht nur um große Datenmengen, Kognition auf der einen Seite und das Tränentrocknen, was offensichtlich Aufgabe des Krankenpflegers ist, auf der anderen Seite, sondern die Leistungen, die Ärztinnen und Ärzte täglich vollbringen, sind komplex. Und wir wissen schon lange, schon seit Jahrzehnten aus der Computerforschung, dass Maschinen bestimmte Dinge gut können und Menschen bestimmte Dinge gut können. Und dass es sehr wichtig ist, sich bewusst zu machen, was die Maschinen besser können und was die Menschen besser können. Selbstverständlich können die modernen Rechner unglaubliche Datenmengen verarbeiten und sind damit jeglichen Leistungen des menschlichen Gehirns weit, weit aus überlegen. Und wir können es zum Teil, aber da kommen wir da später nochmal drauf, gar nicht mehr nachvollziehen, weil es sich ja hier zunehmend um selbstlernende Systeme handelt. Andere Dinge können die Maschinen nicht oder können sie weniger gut als menschliche Akteure. Zum Beispiel besteht eine wichtige Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten darin, komplexe Urteile abzugeben, Kontextfaktoren einzubeziehen, abzuwägen. Wichtige Aufgaben bestehen in der Kommunikation, die sich aus meiner Sicht nicht auf das Tränentrocknen beschränkt. Und wichtige Aufgaben bestehen darin, eine gemeinsame Entscheidung mit dem Patienten oder der Patientin zu treffen. Da geht es nicht nur um das Adressieren emotionaler Bedürfnisse, sondern da geht es auch um die Wünsche, Präferenzen der Patientin, des Patienten. Und da sehen viele, auch Medizinethikerinnen und Ethiker, noch Bedarf in der Entwicklung, dass Verfahren künstlicher Intelligenz eingesetzt werden, die der Individualität von Patienten nicht nur biologisch Rechnung tragen, sondern auch zum Beispiel, was Präferenzen, was Bedürfnisse, was die psychosoziale Situation und anderes angeht. Und da sind meiner Einschätzung noch die Menschen immer noch besser als die Maschinen.
Ja, mit dem Tränentrocknen, Herr Mischenich, da haben Sie gerade ein ganz wirkmächtiges Bild hier in der Runde entfaltet. Ich würde Sie darauf auch gerne doch noch mal fragen. Das ist ja eines der Hauptargumente der skeptischen Ärztinnen und Ärzte, also dass hinter noch mehr Technik eben dieser persönliche Kontakt zum Patienten, zur Patientin komplett verschwindet. Können Sie dieses Argument überhaupt nachvollziehen oder ist das für Sie eigentlich gar nicht sozusagen eine der Aufgaben, die Ärztinnen und Ärzte primär haben sollten?
Nee, wir kommen jetzt in so einen zynischen Bereich rein. Also wenn wir wissen, dass der durchschnittliche Kassenpatient 5 Minuten in der Arztpraxis verbringt und das macht er nicht, weil der Arzt böse ist, sondern weil er so viele Patienten hat und gar keine Zeit hat, dann ist das Thema Zeiten ein ganz interessanter Faktor. Wenn Sie, und das ist ein persönliches Erlebnis, ich habe vor Jahren den Entwickler eines Chatbots gefragt, wie denn seine Patienten den Chatbot annehmen und warum sie ihn gut oder schlecht finden.
Also ein Chatbot ist sozusagen ein automatisches Sprachprogramm, Sprachsoftware.
Genau, also sozusagen der Arzt in der Hosentasche, den man Sachen fragen kann. Ich habe Husten, was kann das sein? Ich habe Schmerzen, was kann das sein? Und er sagte Folgendes, was die Patienten sehr schätzen, ist, dass auf die Frage dieses Chatbots, wie sind denn ihre Schmerzen, sind die in den letzten 3 Tagen besser oder schlechter geworden, der Patient sich 20, 30 Minuten Zeit nehmen kann oder auch einen ganzen Tag, bis er die beantwortet. Hier stellte man sich mal den Patienten in der Arztpraxis vor, der auf die Frage des Arztes, Klammer auf, hat 5 Minuten Zeit, Klammer zu, wie sind denn ihre Schmerzen besser oder schlechter, 20 Minuten schweigt und dann dem Arzt eine gute Aussage, eine gute Antwort gibt. Das ist unmöglich. Also mit anderen Worten, das Thema Zeit, das Thema Empathie, das ist ziemlich dünnes Eis, wenn wir Ärzte behaupten, wir sind die Einzigen. Und das ist dann nicht nur der Krankenpfleger, der Tränen trocknet, sondern das ist der Zeitfaktor, das ist das Wissen. Das ist auch die Frage, will der Patient seine Wohnung verlassen? Hat er vielleicht eine Angststörung und kann gar nicht raus? Also ich glaube, wir müssen uns, und das ist ein typischer Arztfehler, viel mehr in die Rolle des Patienten reinbringen. Und ich glaube, das Ganze geht nur dann, wenn wir offen kommunizieren, wir machen den Wettbewerb auf zwischen digitaler Medizin und ärztlicher, also physischer Medizin. Das muss qualitätsgesichert sein, das muss sicher für den Patienten sein. Aber bitte schön, dann soll auch der Patient entscheiden, ob er heute eine Online-Sprechstunde will, ob er sich im Chatbot unterhalten will oder ob er sich in das Wartezimmer und dann das Behandlungszimmer eines Arztes begeben will. Also fragen wir den Patienten bei qualitätsgesicherter Technik. Ich glaube, dann haben wir die Antwort.
In Zeiten von Kontaktbeschränkungen, Herr Müller, greifen vermehrt Leute auf dieses Angebot zurück, eben Online-Sprechstunden wahrzunehmen. Vielleicht können Sie uns da eine kurze Einführung geben. Funktionieren die wie ein analoger Praxisbesuch? Wie muss ich mir das vorstellen?
Sie haben Ähnlichkeiten. Es gibt einen virtuellen Warteraum zum Beispiel. Das kennen wir Patienten ja zu Genüge, dass wir auf unseren Arzt auch warten müssen. Dort geht es meistens ein bisschen kürzer, dass ich also schon nach wenigen Augenblicken dann, wenn ich mich eingewählt habe, auch mit meinem Arzt Kontakt habe. Ich kann meine Kamera anmachen, kann ihn sehen. Soweit, so normal. Jetzt kommen aber auch die großen Unterschiede dazu. Während man bestimmte Dinge in der Pandemie sehr einfach auch digitalisieren konnte, zum Beispiel das Gespräch mit einem Psychologen, aber auch Geburtsvorbereitungskurse, die größtenteils digital stattfanden, dass also eine Schwangere mit ihrer Hebamme kommunizieren konnte, ist das bei einer körperlichen Untersuchung von einem Patienten schon weitaus komplexer. Man kann ja durch den Monitor, durch die Internetleitung jemanden nicht richtig anfassen. Hierbei kann man sich behelfen. Es gibt mittlerweile telemedizinische Untersuchungseinrichtungen. Da habe ich schon Hilfsmittel, zum Beispiel über mein Smartphone, aber die können auch in einem Raum stehen. Die kann ich auch zu Hause haben, womit ich also den Blutdruck messen kann, EKG ableiten kann, Hirnströme ableiten kann. Das ist alles Mögliche denkbar. Aber es erfordert auch eine ganz besondere Kunst beim Arzt. Wenn ich zum Beispiel eine Blinddarmentzündung diagnostizieren will, dann kennen Mediziner den sogenannten McBurney-Punkt. Da drücke ich also auf eine bestimmte Stelle am Bauch. Der Patient kann dort einen Loslassschmerz entwickeln. Das ist schwierig durch so eine Internetleitung. Da muss ich mir behelfen. Da gibt es aber auch Mittel und Wege. Die kennt man zum Beispiel aus der Schifffahrtsmedizin, wo man schon seit vielen, vielen, ja fast hunderten Jahren aus der Ferne heraus irgendwie helfen muss. Und Ähnliches passiert jetzt auch im Internet, dass dort also auch Tricks und Kniffe entwickelt werden, wie ich über eine digitale Leitung bestimmte Diagnosen stellen kann.
Frau Saloche, was würden Sie sagen, aus ethischer Perspektive macht es einen Unterschied, ob ich mit meiner Ärztin oder mit meinem Patienten persönlich spreche oder ob ich eben am Bildschirm mit ihm kommuniziere?
Also was mir dazu immer als erstes in den Kopf kommt, ist, dass wir alle sehr unterschiedlich sind in unserem Digitalverhalten. Jeder von uns kennt es aus dem Freundesbekanntenkreis, aber aus dem beruflichen Kontext, dass es Menschen gibt, die sehr technikaffin sind, die sehr hohes Vertrauen in technische Geräte setzen und andere, die das relativ weitgehend ablehnen. Das bedeutet, auch die Patientinnen und Patienten ticken da, denke ich, sehr unterschiedlich. Und es gibt Gruppen, die sehr gerne telemedizinische Angebote in Anspruch nehmen würden, das für sich einfach praktisch und geeignet finden und dieses System, das wir aus anderen Bereichen kennen, dass wir online shoppen gehen und so weiter, einfach auch gerne auf ihre Gesundheitsversorgung übertragen möchten. Es wird andere Gruppen von Menschen geben, die da sehr zurückhaltend sind, die das vielleicht auch ablehnen, denen es weiterhin sehr, sehr wichtig ist, eine echte Ärztin, einen echten Arzt zu treffen. So, dann stellt sich die Frage, kann es uns gelingen, dauerhaft zweigleisig zu fahren, sodass wir sowohl die Bedürfnisse der einen und die Bedürfnisse der anderen angemessen berücksichtigen? Und diese Fragen stellen sich vor allem in strukturschwachen Gegenden mit sehr dünnen medizinischen Versorgungsstrukturen, wo man eben schon früh darüber nachdenken könnte, ist Telemedizin hier eine gute Option. Aber durch den Digital Divide, den wir haben, die unterschiedlichen Präferenzen, wäre dann die eine Gruppe von Patientinnen und Patienten durchaus im Nachteil. Das andere, was Herr Müller gerade angesprochen hat, halte ich auch für sehr bedenkenswert. Das ist der Stellenwert der körperlichen Untersuchung. Die körperliche Untersuchung ist ein sehr kostengünstiges, völlig risikoarmes Verfahren, um Krankheiten festzustellen. Und hier haben wir bisher keine ausreichenden Technologien, weil es sich um ein sehr diffiziles Verfahren handelt, wie Sie es dargestellt haben, Herr Müller. Es geht um Abtasten, es geht um das Sehen, es geht um das Hören bestimmter Geräusche durch den Arzt oder die Ärztin, sodass man sich hier fragen kann, ob die körperliche Untersuchung noch weiter ins Hintertreffen gerät, als sie sowieso schon tut, in einer sehr technisierten Medizin und der Gedanke, der damit verbunden ist, ob Kompetenzen verloren gehen, ob Ärztinnen und Ärzte in 10, 20, 30 Jahren weniger in der Lage sein werden, diese einfachen Untersuchungsmethoden durchzuführen.
Das kennen wir zum Beispiel aus der Luftfahrt, wo ja Computer immer mehr das Cockpit bestimmen und es gibt nicht wenig Leute, die sagen, dass heute manche Piloten gar nicht mehr manuell, wenn der Computer zum Beispiel ausfällt, ein Flugzeug sicher fliegen können.
Lassen Sie uns auf die Folgen für das ärztliche Berufsprofil später eingehen. Ich würde ganz gerne noch mal bei einem Punkt bleiben, den Frau Saloche gerade angesprochen hat. Was kann digitale Medizin? Das fragen wir in diesem SWR2-Forum. Herr Mischenich, Frau Saloch hat gerade darauf hingewiesen, dass ein Argument für telemedizinische Behandlung, für Online-Sprechstunden ja auch ist, dass wir in Deutschland einen Ärztemangel vor allem in strukturschwachen, in ländlichen Regionen haben. Haben da die Leute möglicherweise bald gar nicht mehr die Wahl, ob sie Telemedizin oder den echten Praxisbesuch wählen wollen, sondern sie müssen auf die Telemedizin zurückgreifen? Umgekehrt gefragt, löst Telemedizin den Ärztemangel auf dem Land?
Also ganz sicher, es ist ein Teil der Lösung. Ich meine, wir haben 1 Milliarde Arztkontakte. Ich glaube nicht, dass es 1 Milliarde körperliche Untersuchungen gibt und es gibt auch nicht 1 Milliarde tränentrockene Momente, sondern da passiert ganz viel,
was man telemedizinisch.
1 Milliarde Arztkontakte pro Jahr. Mhm. Und ich glaube, davon kann man ein Drittel definitiv digital abbilden. Und wenn man das schafft, die digital abzubilden, also ich hole mir ein Folgerezept, ich habe nur mal eine Frage, ich muss meinen Blutdruckwert checken. Ich meine, das ist auch wunderbar, weil dann die Patienten, die noch im Wartezimmer sind, die haben noch viel mehr Zeit mit ihrem Arzt. Also ich glaube, wir reden viel zu sehr über Risiken oder über Probleme, sondern ich glaube, wir sollten das Positive in den Vordergrund stellen. Also mit der digitalen Medizin können Patienten länger im Sprechzimmer mit ihrem Arzt sprechen. Und wenn wir uns jetzt den Ärzten zuwenden, keiner hat Medizin studiert, um 5 Minuten für einen Patienten Zeit zu haben. Wir haben uns doch alle gewünscht, als wir studiert haben, dass wir länger Zeit haben. Und jetzt hat die digitale Medizin, bringt uns dahin, länger für die Patienten Zeit zu haben, die uns brauchen und die uns wollen. Gut, die Patienten auf dem Land wollen uns auch, haben uns aber möglicherweise nicht. Gut, dann ist vielleicht nicht 10 Arztbesuche im Jahr, wo man 30 oder 50 Kilometer fahren muss, dann vielleicht nur noch 2 und der Rest wird digital über Online-Sprechstunde oder Apps erledigt. Ist doch wunderbar. Also insofern, ja, das Problem des Ärztemangels kann deutlich entschärft werden und entschärft hört sich so abstrakt an, da können Leben mit gerettet werden, da können Schicksale mit gemindert werden. Also das ist nicht irgendein Konsumkauf, wo ich irgendwo hingehe und dann sage, boah toll, ich habe mir was gekauft, da geht es um Menschen, die in Not sind, die Angst haben und die vielleicht in der digitalen Medizin nicht 3 Wochen Angst haben, sondern nur 30 Sekunden, weil sie dann ganz schnell einen Arzttermin haben über eine Online-Sprechstunde von einem Arzt, der irgendwo in Deutschland oder irgendwo in der Welt Zeit für sie hat.
Herr Müller, löst das das Problem des Ärztemangels? Ich meine, die Ärzte für Online-Sprechstunden, die muss es ja trotzdem irgendwo ergeben.
Die muss es trotzdem geben, aber natürlich kann man Online-Sprechstunden auch zeiteffizienter abbilden. Da kann es also ein gutes Hilfsmittel sein. Ich kann auch manche Prozesse automatisieren. Es gibt also mittlerweile schon Dienste, wo ein Arzt am Ende eine Entscheidung einer Software, zum Beispiel bei einem Folgerezept, nur noch validiert. Und das nimmt natürlich furchtbar viel Zeit ab. Und was, glaube ich, auch für Ärzte sehr verlockend ist, was vielleicht dann auch wieder Ärzte zurückführt in den Beruf, die gar nicht als Ärzte tätig sind. Ich kann zeitversetzt arbeiten zum Teil und ich kann natürlich von überall her arbeiten. Ich muss nicht zwangsläufig in eine Praxis gehen. Ich kann das auch irgendwie von meinem Ferienhäuschen aus machen und dort meine telemedizinischen Sprechstunden abhalten.
Ein anderes großes Thema, was in dem Zusammenhang immer wieder in die Diskussion kommt, ist die Frage nach dem angemessenen Datenschutz, Frau Saloch. Also Gesundheitsdaten gelten mitunter als die wertvollsten Daten, die man heutzutage überhaupt haben kann. Sehen Sie das Problem in dem Ausmaß auch gegeben, wenn jetzt die Anzahl von Online-Sprechstunden, von Online-Behandlungen zunimmt?
Ich finde es interessant, dass Sie in dem Kontext das Wort wertvoll verwenden. Das kann man jetzt so oder so sehen.
Ja, es ist wahrscheinlich auch so oder so.
Wertvoll, also für die einen industriell ist es, gesehen sind diese Daten mit großer Sicherheit auch. Sie sind aber auch einfach besonders sensible, besonders schützenswerte Daten. Das steht auch rechtlich fest. Und das müssen wir, glaube ich, immer im Blick haben, wenn wir Prinzipien, die wir bisher so aus dem Konsumenten, wie soll ich es nennen, also der Konsumwelt jetzt in den medizinischen Bereich übertragen. Es sind ja durchaus Prinzipien, die übertragen werden. Also diesen Gedanken, dass ich jetzt irgendwie 24/7 einfach eine digitale Lösung kriege für meine medizinischen Probleme, möglichst schnell, problemlos, kostenarm und so weiter. Das ist ja eher eine Haltung, die ich als Konsumentin vielleicht in anderen Bereichen aufrechterhalte. Und die Gedanken, die ich jetzt auch ein bisschen auf meine Gesundheitsversorgung übertragen wird. Und hier müssen wir uns, glaube ich, verschiedene Dinge vor Augen halten. Und eine Sache dabei ist, dass es um ganz andere Daten geht, um ganz besonders sensible Daten.
Es ist ja eine grundsätzliche Frage, eine schon fast ja wissenschaftstheoretische Frage, ob mehr Daten auch tatsächlich ein besseres Outcome beim Patienten machen, ihn also gesünder machen. Ich glaube, im Studium lernt man eigentlich, erhebe die richtigen Daten. Es müssen also gar nicht irgendwie furchtbar viele sein. Insofern stimme ich Frau Saloch völlig zu, dass diese Übertragung aus der Konsumentenlogik, wo ich zum Beispiel, wenn ich einen Online-Shop habe, je mehr Datenpunkte ich habe, desto besser kann ich irgendwie mich in den Kunden hineinführen, desto zeitgerechter kann ich ihm irgendwie ein Paket zustellen, dass das in der Medizin was völlig anderes ist. Ich glaube auch, dass die digitale Medizin eine Gefahr birgt, dass wir sehr, sehr datenfixiert denken und dass wir irgendwie den Menschen dann einfach nur noch als das Zusammenspiel von möglichst vielen abgeleiteten, erhobenen, kumulierten Daten sehen. Auf der anderen Seite stecken hier drin auch die allergrößten Chancen. Wenn man mal ganz grundsätzlich unterscheidet, wir reden viel über Telemedizin und E-Rezepte und so weiter. Das ist alles schön und gut. Das nutzt ja eigentlich am Ende nur die digitalen Möglichkeiten, die eben unsere Welt heute bietet, wo jeder ein Smartphone in der Tasche hat. Aber wirkliche digitale Medizin ist ja noch was anderes. Das ist die Unterstützung zum Beispiel auf einer Intensivstation, dass ich frühzeitig eine Blutvergiftung erkennen kann, wo ein Mensch noch gar nicht die Möglichkeit hatte. Ich kann zum Beispiel sehr, sehr schwerwiegende Ereignisse vorhersagen, Herz-Kreislauf-Stillstand, wie auch immer. Ich kann per Algorithmus eine Herzerkrankung diagnostizieren. In der Onkologie kann ich Signalwege mit Computerhilfe finden. Und hierfür sind natürlich die richtigen Daten ja in der Tat wertvoll, weil sie eben Menschenleben am Ende retten können. Und das ist für mich eine wichtige Unterscheidung.
Lassen Sie uns über einen weiteren Aspekt sprechen, über einen weiteren Aspekt der digitalen Medizin. Herr Müschenich, Sie haben das verschiedentlich jetzt schon mal angebracht, haben Chatbots erwähnt, aber eben auch die digitalen Gesundheitsanwendungen wie Apps, die beispielsweise den Blutdruck verfolgen und die Ergebnisse an Arzt oder Ärztin übermitteln. Es gibt Apps für Demenzkranke, die Gedächtnistraining machen. Sie haben als Kinderarzt selbst auch eine App entwickelt, die Kindern mit Sehstörungen helfen soll, wenn ich es richtig gesehen habe. Wie funktioniert denn diese Anwendung?
Also Sie sprechen das Thema digitale Medikamente an, also sozusagen Medikamente, die nicht aus Molekülen bestehen, sondern aus Software bestehen und ähnlich wirken wie Medikamente. Das Unternehmen, was Sie ansprechen, ist eine Universitätsentwicklung von der Universität Dresden. Da möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Es gibt Kinder, die quasi erblindet sind auf einem Auge, aber nicht, weil das Auge krank ist, sondern weil die Weiterleitung vom Sehnerv ins Sehzentrum gestört ist. Das sind die Kinder, die man auf der Straße sieht, die ein Pflaster auf einem Auge tragen. Und dieses Pflaster tragen sie auf dem gesunden und auf dem sehenden Auge. Und 2 Jahre lang muss dieses Abkleben passieren, damit das kranke Auge wieder lernt zu sehen. Also das Gehirn wieder sozusagen den Reiz des Sehnervs zum Sehzentrum transportiert. Und diese 2 Jahre sind für die Kinder schrecklich, weil dann sind sie 2 Jahre quasi vom fast blind bis wieder sehend, aber für Kinder ganz schrecklich. Und es gibt eine Anwendung, wo die Kinder vor dem Bildschirm spezielle Muster anschauen. Sie spielen Spiele und im Hintergrund der Spiele treten Muster auf, die kreisförmig, balkenförmig sich hin und her bewegen. Und damit wird die Sehbahn trainiert. Das ist quasi eine Physiotherapie für den Sehnerven und für die Reizweiterleitung im Gehirn. Und ich glaube, hier liegt die Zukunft der digitalen Medizin, dass wir es schaffen, mit solchen Hirnstimulationsanwendungen Krankheiten zu heilen, die bislang entweder nicht heilbar waren oder nur sehr schwer heilbar waren, wie zum Beispiel diese Sehstörung. Es gibt eine ganz, ganz weit verbreitete Erkrankung, das ist die Kurzsichtigkeit. Auch hier gibt es mittlerweile eine Digital Drug, ein digitales Medikament, wo über die Stimulation, also die Reizung von speziellen Zellen auf der Netzhaut, die Kurzsichtigkeit behandelt und gemindert werden soll. Das ist im Moment noch in der klinischen Forschung. Aber ich glaube, wir sehen hier, dass die digitale Welt eben nicht ist. Ich mache eine Online-Sprechstunde, eigentlich alles ist genauso wie vorher, nur ich sitze nicht im Wartezimmer, sondern vor dem Bildschirm. Das ist ungefähr so, als wenn Sie gesagt hätten, Google ist den Brockhaus abzufotografieren und ins Internet zu stellen. Da sind wir ja schon deutlich weiter. Google oder Wikipedia ist halt mehr als ein abgefotografierter Brockhaus. Und richtige digitale Medizin ist eben nicht das digitale Nachmachen, Simulieren von analogen Prozessen, sondern deutlich mehr. Und da ist das Thema Digital Drugs, also sprich Medikamente ohne Molekül, aber mit Software ein Thema. Das andere Thema ist künstliche Intelligenz und ein wunderbares Beispiel, was ein bisschen gruselig ist, aber einem wunderbar zeigt, wo die digitale Medizin in der Diagnostik, und zwar in der patientenorientierten Diagnostik hingehen kann, ist von Google. Google hat eine ganze Sammlung von Fotos von Netzhäuten, also von dem, was man sieht, wenn man durch das Auge hindurchguckt, auf das hintere Ende des Augapfels. Und hat gesagt, welche Erkrankungen kann ich eigentlich feststellen, wenn ich mir die Netzhäute angucke. Und dann hat Google gesagt, okay, wir können feststellen, ob da jemand eine gesunde Netzhaut hat oder eine kranke. Man kann feststellen, ob er einen Diabetes hat. Man kann feststellen, ob er einen Bluthochdruck hat. Alles das kann heute jeder erfahrene Augenarzt feststellen, wenn er so, weiß ich, 15, 20 Jahre im Job ist. Was Google aber auch festgestellt hat, sie können anhand der Netzhäute feststellen, ob der Patient männlich oder weiblich ist. Und Google weiß bis heute nicht, warum diese Software, diese künstliche Intelligenz das feststellen kann. Weil ein Mensch kann das nicht feststellen. Keine Ahnung, wenn man ein Netzhautbild anguckt, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Mit anderen Worten, was so gruselig klingt oder auch sinnlos klingt, ich meine, es ist nur egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, wenn der Patient Diabetes hat, braucht er Insulin. Aber die Frage oder die Antwort, die dieses Beispiel gibt, ist, wir müssen weiterdenken. Das heißt, die Medizin wird besser. Die digitale Medizin gibt Antworten, die wir Ärzte, Klammer auf narzisstische Kränkung, die zweite, nicht geben können. Also in dem Moment, wo wir begreifen, dass digitale Medizin besser ist als wir Ärzte, wo wir begreifen können, dass wir die digitale Medizin nutzen, da wo wir ein Defizit haben, ohne was dafür zu können, um Patienten zu helfen. Ich glaube, dann entspannt sich die Situation und dann müssen wir da gar nicht mehr Angst vor haben, sondern müssen das im hippokratischen Eidsinne eigentlich als die Chance zu begreifen, das zu machen, wofür wir angetreten sind, nämlich die Medizin besser zu machen.
Was auffällt, ist, dass die Grenze zu digitalen Angeboten, bei denen es allgemein darum geht, fitter zu werden, gesünder zu leben, dass diese Grenze verschwimmt, Frau Saloch. Mittlerweile haben ja viele Leute eben zum Beispiel so eine Smartwatch, die rund um die Uhr Schritte zählt, den Blutdruck misst. Früher ging man zur Vorsorgeuntersuchung, heute kontrolliert sich auch jeder digital selbst und zwar täglich.
So weit würde ich nicht gehen. Da würde ich einfach wieder einfach erwähnen, wir alle kennen Menschen, die sehr affin sind zu solchen Technologien, die solche Health-Checker, Gesundheitsuhren und so weiter nutzen. Andere fühlen sich nicht davon angezogen. Aber es gibt diese Anwendungen. Für viele Menschen sind sie reizvoll, dass wir selbst Gesundheitsdaten erheben, die vor ein paar Jahrzehnten noch in der Arztpraxis erhoben worden wären und dass auch zunehmend Schnittstellen entwickelt werden, wie diese Daten dann in den Medizinkontext eingespeist werden können. Das heißt, dieses klassische Bild, ich habe gesundheitliche Beschwerden, ich begebe mich in die Arztpraxis, gebe damit gewissermaßen einen Auftrag an Arzt oder Ärztin, sich um meine Beschwerden zu kümmern, dann läuft Diagnostik, Therapie und so weiter. Das gibt es in dieser Form auf absehbare Zeit nicht mehr, beziehungsweise es gibt auch ganz viele andere Formen, wie meine Gesundheitsanliegen adressiert werden können, teilweise sogar ohne, dass ich den Impuls dazu gegeben habe. Wir haben uns in der Arbeitsgruppe neulich mit einer Technologie beschäftigt. Es ist inzwischen möglich, aus Social-Media-Daten psychiatrische Diagnosen zu stellen. Also man muss medizintheoretisch vorsichtig sein, ob das Diagnosen sind. Aber aus den Fotos zum Beispiel, die ich auf Instagram hochlade, mit relativ großer Sicherheit schließen zu können, ob ich etwa eine Depression habe oder auch prognostisch, ob ich in den nächsten Jahren an einer Depression oder an einer anderen psychischen Störung erkranken werde. Das läuft mit Verfahren maschinellen Lernens. Das heißt, man kann es nicht mal 100% ausdrücken, was die Algorithmen da gefunden haben, aber sie können diskriminieren zwischen Menschen, die eine psychische Störung haben und Menschen, die sie nicht haben, anhand von Daten, die ich aus ganz anderen Gründen irgendwo hochgeladen habe. Ich hatte überhaupt nicht das Anliegen, dass meine psychische Gesundheit evaluiert wird, sondern ich habe private Fotos bei Instagram hochgeladen. Und auch diese Möglichkeiten werden mehr und mehr. Also dass Diagnosen oder zumindest Vorstufen von Diagnosen entstehen, was Chancen bietet, gerade bei psychiatrischen Erkrankungen, wo die Hemmschwelle sehr groß ist, sich in Diagnostik und Behandlung zu geben, was aber natürlich enorme Risiken auch bietet für die Patientenautonomie, wenn derjenige nie die Hilfe gesucht hat, nie eingewilligt hat, dass da eine Diagnostik an ihm durchgeführt wird. Also da gibt es ganz viele Beispiele, dass das Medizinsystem, wenn Sie es negativ ausdrücken, übergriffig wird auf andere Lebensbereiche, wenn Sie es andersrum ausdrücken, dass auch Daten aus dem nichtmedizinischen Bereich jetzt erfolgreich genutzt werden können, um meine Gesundheit zu evaluieren oder mich zu behandeln.
Herr Müller, haben Sie den Eindruck, dass man von politischer Seite, aber eben auch von gesamtgesellschaftlicher Seite her überhaupt in dem Bewusstsein lebt, was da, wie Frau Saloch es gerade beschrieben hat, an Übergriffigkeit der medizinischen Daten schon längst geschieht?
Ich glaube, da hinkt die gesellschaftliche Debatte weit zurück, dass da viele Möglichkeiten, die es schon heute gibt, überhaupt gar nicht erkannt werden. Ich denke da zum Beispiel auch an Arbeitgeber. Wenn ich einfach Tracking-Devices oder auch nur Smartwatches jemanden gebe, der am Lager arbeitet, kann ich möglicherweise auch Rückschlüsse auf seine Gesundheit ziehen. Das Ganze gilt auch für andere Berufsgruppen. Da gibt es Gefahren, die meiner Meinung nach zum Teil sehr mangelhaft überhaupt nur vom Gesetzgeber aktuell erfasst werden und dort keine so große Rolle spielen. Ich habe das Beispiel mal genannt bekommen von jemandem, der zu einer Auslandsreise aufbrechen musste im vergangenen Jahr auf dem Höhepunkt der Corona-Krise. Sein Arbeitgeber hat ihm ein Sauerstoffsättigungsmessgerät mitgegeben und er soll doch einfach jeden Tag die Daten mal an seine Firmenzentrale, an den dortigen Betriebsmediziner rüber überspielen. Nicht nur medizinisch irgendwie etwas merkwürdiger Ratschlag, aber vor allen Dingen eben auch relativ intime Daten, die dorthin kommen. Vielleicht noch ein Punkt, den Frau Sallow angesprochen hat, was das ständige Erheben von Daten betrifft. Das hat natürlich zum Teil auch Vorteile. Ich denke zum Beispiel an den Weißkittel-Bluthochdruck. Dieses Phänomen irgendwie kennen ja viele Patienten irgendwie, dass der Blutdruck einfach höher ist, wenn ich gerade dem Arzt gegenüber sitze und dass er eigentlich sonst niedriger ist. Habe ich jetzt eine kontinuierliche Blutdruckmessung, hat das natürlich schon gewisse Vorteile, dass ich dann auch als Arzt irgendwie vielleicht ein besseres Bild von meinem Patienten bekomme. Aber ganz grundsätzlich stimme ich Ihnen da auch zu. Ich glaube, es gibt ja in der Medizingeschichte, Medizinphilosophie auch die schöne Definition von Gesundheit, dass es auch die Abwesenheit von allzu großer Beschäftigung mit Krankheit ist. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag also überall getrackt werde oder mich selbst tracke, ist das vielleicht an sich auch schon fast ein Krankheitswert.
Ja, was da ja auch mitschwingt, Herr Mischenich, ich weiß, da würden Sie jetzt vermutlich zumindest nicht zu den großen Bedenkenträgern zählen, aber was da möglicherweise mitschwingt, ist ja auch, wenn ich mich die ganze Zeit tracken, überwachen, optimieren kann. Wer da letzten Endes nicht mitmacht, ist später selber schuld, wenn er krank wird.
Sag mal so, also ich glaube, das ist ein großes Problem. Aber vielleicht zunächst nochmal, wir haben es in Deutschland mit Krankheiten oder auf der Welt mit Krankheiten zu tun, die sozusagen im Alltag entstanden sind. Also ich werde nicht dick beim Arztbesuch, sondern dick, wenn ich zu Hause auf der Couch sitze oder Bewegungsmangel und so weiter und so weiter. Das heißt, ich werde aus dem Krankenhaus entlassen, nicht wenn ich geheilt bin, sondern wenn sozusagen die Pauschalvergütung es so erlaubt, dass ich sag mal, dem Krankenhaus noch ein paar Euro Gewinn ermögliche. Und zwar nicht nur bei privaten, sondern bei allen Krankenhäusern. Also mit anderen Worten, ich bin verpflichtet, in meinem Alltag, in dem ich krank geworden bin, auch wieder gesund zu werden. Nicht in der Arztpraxis, nicht in der Apotheke, nicht im Krankenhaus. Also ist der Fokuspunkt eigentlich der Alltag, wo Medizin stattfinden muss. Tut er aber nicht oder tat er aber nicht vor der digitalen Welt, sondern Gesundheit passierte in der Arztpraxis, Apotheke oder im Krankenhaus. Mit anderen Worten, wenn ich als übergewichtiger Diabetiker abnehmen muss und mich nachverfolgen muss, ob ich es denn geschafft habe, dann brauche ich auch Hilfsmittel, die im Alltag funktionieren und dann geht das nur digital, weil ich habe ja auf meinem Sofa nicht einen Leibarzt sitzen wie jeder König. Das andere, was Sie ansprechen, das ist, glaube ich, hochgefährlich, denn wir sind mittlerweile dank digitaler Überwachung, aber auch dank Genomdatenanalyse in der Lage, personalisierte Medizin so zu denken, dass wir heute einem normalgewichtigen Menschen sagen, wenn du 20 Kilo zunimmst oder 30, dann wirst du einen Diabetes entwickeln und nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von X, sondern du, Patient oder sie, Patient, Patientin, werden sicher einen Diabetes bekommen. So, jetzt sind wir 30 Jahre später, der Patient hat 30 Kilo zugenommen und jetzt hat er einen Diabetes, obwohl man ihm das gesagt hat, obwohl man gesagt hat, jede Hilfe, die sie haben wollen, bekommen sie. Ist das Schuld? Also eine medizinethische Frage, die weit über Datenschutzdiskussionen hinausgeht. Also haben wir durch die digitale, durch die Genomanalysewelt plötzlich eine Ursache-Wirkungsbeziehung, die jenseits von Gaußschen Normalverteilungen von Statistiken ist, sondern kann ich sagen, wir haben Sie gewarnt, Sie haben die Warnung nicht angenommen. So, jetzt haben Sie den Salat. Warum soll jetzt der mühsam arbeitende Lagerarbeiter, der von seinem Geld eh genug in Sozialkassen abgeben muss, jetzt noch dafür bezahlen, dass Sie sich jetzt die letzten Jahre nicht zusammengerissen haben? Ganz, ganz schwierige Frage. Und ich glaube, das sind die Probleme, über die wir diskutieren sollten und nicht, ob irgendwie Datenschutzgrundverordnung jetzt richtig oder halbrichtig eingehalten wird. Auch wichtig, aber die medizinischen und dann auch ärztlichen Themen sind die letzteren Themen.
Den Finger in diese Wunde haben wir jetzt zumindest mal gelegt. Das sind hochspannende ethische Fragen, Frau Sallow. Ich würde aber gerne in den letzten Minuten unserer Sendung noch mal auf einen anderen Aspekt eingehen und sagen wir mal einen kleinen Seitenwechsel wagen. Schauen wir uns doch mal die Zukunft der Ärztinnen und Ärzte an. Die digitalen Anwendungen, die es mittlerweile gibt und auch viele von denen, die in der Entwicklung sind, die nehmen Ärztinnen und Ärzten möglicherweise elementare Aufgaben oder Kernaufgaben ihres Berufs ab. Es gibt schon längst Programme, die helfen beim Auswerten von Röntgenbildern oder von Gewebeschnitten. Also kurz gefragt, ersetzt künstliche Intelligenz bald die Radiologin oder den Pathologen?
Also ich weigere mich es immer ein bisschen, das als ein Szenario Computer gegen Menschen oder Arzt versus Maschine zu beschreiben.
Aber was ganz interessant ist, dass man diesen Prozess kennt vom berühmten Fabrikarbeiter, der irgendwann am Fließband abgelöst wird von der Maschine.
Natürlich. Also, dass Maschinen uns die Arbeit abnehmen und dadurch Abläufe erleichtern, kostengünstige Produktion ermöglichen und so weiter, das kennen wir ja schon ganz lange. Das gab es in der industriellen Revolution, dass jetzt nicht mehr alles per Hand gemacht gemacht werden muss und so weiter. Was neu ist und was auch auf diesen modernen Verfahren der Datenverarbeitung beruht, ist, dass diese, ich nenne es Unterstützung, ganz bewusst, dass diese Unterstützung jetzt auch die hochqualifizierten Berufe, manchmal sagt man die Professionen, betrifft. Wir sprechen von Entscheidungsunterstützungssystemen derzeit in der Medizin. Das heißt, es ist nicht vorgesehen, dass Maschinen die ärztliche Tätigkeit übernehmen. Und ich glaube, so muss man es auch betrachten. Und ich würde dazu anregen, es relativ pragmatisch zu betrachten an vielen Stellen. Wir müssen überlegen, was können die Maschinen besser, wo können sie unterstützen und dann pragmatisch gucken, wie man eine sinnvolle Aufgabenverteilung erreicht. Wenn man es ein bisschen weiter denken möchte, kann man auch von sowas wie hybriden Teams sprechen. Also wir haben jetzt Ärzte und Ärzte, andere Gesundheitsprofessionen. Wir haben aber auch, ich würde mich gar nicht weigern, das den Kollegen Roboter oder so zu nennen, der eben seinen Teil der Arbeiten sehr gut verrichten kann. An einigen Stellen wird es aber trotzdem schwierig und da müssen auch in ethischer Hinsicht Fragen gelöst werden. Das ist etwa die Verantwortung. Im Moment ist es so gedacht, dass die letzte Verantwortung beim Arzt oder der Ärztin liegt. Das ist aber gar nicht so simpel, weil es zum Beispiel ja oft Maschinen sind, die mit Verfahren operieren, die Arzt oder Ärztin gar nicht mehr nachvollziehen können. Dieses Blackbox-Phänomen bei der künstlichen Intelligenz, sodass man sich dann fragen muss, wie kann ich für etwas die Verantwortung übernehmen, was ich nicht mal mehr ganz durchschaue. Also Verantwortung wäre ein zentrales Problem, über das wir weiter nachdenken müssen. Aber ansonsten wäre ich für eine pragmatische Aufgabenverteilung in hybriden Teams.
Herr Müller, verschiebt sich da gerade was? Ist der Arzt der Zukunft eher IT-Fachmann?
Da verschiebt sich was ganz gewaltig. Vorweg gesagt, ich glaube nicht an eine menschenleere Medizin. Ich glaube nicht daran, dass wir primär von Software behandelt werden, weder im niedergelassenen noch im Krankenhausbereich. Da werden also weiterhin Menschen sein. Da werden auch weiterhin hochqualifizierte Menschen arbeiten. Die werden auch zu großen Teilen studiert haben. Die Frage ist nur, was? Und da habe ich doch starke Zweifel, dass sie ein klassisches Medizinstudium noch im gleichen Maße studiert haben werden. Also, dass wir noch genauso viele Ärztinnen und Ärzte brauchen, wie das aktuell der Fall ist. Ich denke da an ganz hochspezifische Anwendungen. Ich hatte das vorhin schon einmal kurz angerissen, nehmen wir die Onkologie, also die Krebsmedizin. Wenn ich wirklich mal das Krebsgenom sequenziere und wenn ich dann bestimmte Signalwege finden muss, das gleicht schon eher einem Softwareingenieur, dort sich noch durchzufuchsen. Und wenn ich dann sogar noch irgendwie Moleküle finden soll, die durch diesen Signalweg möglicherweise durchpassen, die angreifen können an diesem Tumor, dann ist das keine so ganz klassische Arztausbildung mehr. Es gibt auch im nichtärztlichen Bereich vermutlich neue Berufe, die kommen werden. Vielleicht gibt es sowas wie medizin-applikationstechnische Assistenten, die einfach dem Patienten erklären, wie man zum Beispiel mit einer Smartwatch umgehen kann, wie man EKG dort ableitet, wie man digital den Blutzucker bestimmen kann. Also insofern, da wird sich viel tun und ich glaube, die Profession, die darunter am meisten leiden wird, das wird der klassische Arztberuf sein.
Herr Mischenich, abschließend gefragt, was ist da Ihr Eindruck? Hat die Ärzteschaft erfasst, vor welchen digitalen Transformationen die Medizin steht?
Also definitiv nicht. Ich glaube, die Ärzteschaft glaubt immer noch, sie wäre unverzichtbar. Es gibt ein Urteil des preußischen Verwaltungsgerichts, eine Diagnose darf nur ein Arzt stellen und der Arzt hat immer recht, jetzt in einfachen Worten ausgedrückt. Und ich glaube, die Ärzte haben noch nicht verstanden, dass wir jetzt in einen Wettbewerb eintreten und das Pragmatische ist, ich meine, die Daseinsberechtigung eines Arztes ist, gute Medizin zu liefern. Und wenn irgendetwas auf dieser Welt eine bessere Medizin liefert, dann muss das sozusagen uns ablösen. Das ist, sagen wir mal, ganz normal. Das gebietet auch die Ethik, weil wir versprechen dem Patienten, das Bestmögliche zu machen. Und wenn das Bestmögliche nicht mehr wir sind, dann sind wir halt nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, das kann man als ängstlich sehen oder nicht ängstlich sehen. Ich glaube, wir Ärzte haben eine riesige Chance, einmal das Vertrauen, was Patienten in uns setzen, auch so zu erfüllen, dass wir sagen, okay, jetzt bin ich am Ende, jetzt kann es eine Maschine besser. Und solange wir uns die Zeit nehmen, menschlich zu sein und mehr Menschlichkeit zu zeigen, indem wir Tätigkeiten an die digitale Welt delegieren, umso besser. Aber die Frage ist, oder die Antwort ist, wir Ärzte haben noch nicht verstanden, dass da ein Wettbewerb da ist, den wir noch nie gehabt haben. Früher gab es den Wettbewerb zwischen Bader und Chirurg, zwischen Gaukler und richtigen Mediziner. Und ich glaube, an so einer Schwelle stehen wir jetzt auch wieder, wobei wir dann die Gaukler sind.
Und wenn wir diese Sendung in 20, 30 Jahren nochmal machen, was würden Sie dann sagen, was macht in der Zukunft einen guten Arzt, eine gute Ärztin aus?
Ein guter Arzt, eine gute Ärztin wird den Patienten dahin leiten, wo es wichtig ist und wo es richtig ist. Und ob das nun digital ist oder Mensch ist oder Arztmensch oder Krankenschwestermensch oder Psychologemensch, vollkommen egal. Ich glaube, wir können unsere Profession nur dahin entwickeln, dass wir das Beste für den Patienten denken. Und zwar unabhängig davon, ob wir als Ärzte damit Geld verdienen oder jemand anders oder das Ganze über eine Maschine abgewickelt wird.
App statt Arzt. Was kann die digitale Medizin? Das war unser Thema in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich für die rege Diskussion bei meinen Gästen, bei der Medizinethikerin Sabine Saloch, Professorin an der Medizinischen Hochschule in Hannover, bei dem E-Health-Unternehmer und Vorstand des Bundesverbands Internetmedizin Dr. Markus Müschenich in Berlin und bei Martin U. Müller, Medizinjournalist beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg.